Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn der Predigt als kleinen Ausschnitt aus den Kapiteln 9 und 10 die Verse 14 bis 16 lesen in Josua 9. Da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen, das waren die Gibeoniter, und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten, und die Obersten der Gemeinde schworen ihnen. Aber nach 3 Tagen, nachdem sie mit ihnen einen Bund gemacht hatten, hörten sie, dass jene aus ihrer Nähe wären und mitten unter ihnen wohnten. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, wir können heute leider nicht das ganze Kapitel 9 und 10 und aus dem Kapitel 11 dann auch noch die weitere Aufteilung lesen, aber ich möchte diese Verse, die wir eben gelesen haben, einbinden in diesen Gesamtzusammenhang und weitermachen in der Predigtreihe über Josua. Und jetzt diese Passage auch betrachten und vielleicht, da wir es nicht lesen können, zunächst mit einer Zusammenfassung beginnen, die ich aber ansetzen möchte, noch einmal im Kapitel 8, denn es ist nun einige Wochen her, dass wir uns in der letzten Predigt mit diesem Kapitel beschäftigt haben. Ich könnte fast sogar sagen, schon einige Monate her. Kapitel 8 jedenfalls haben wir erfahren, dass auf Josuas Gebet hin Ai in die Hand Israels gegeben wurde. Josua selbst hatte ja Probleme, Ai zu erobern. Zunächst ist man mit zu wenigen Kriegern nach Ai gezogen und man hatte sich an dem Gebannten vergriffen. Genau gesagt, es war Achan, der sich vergriff, aber es wurde dem Volk zugerechnet. Behalten wir das noch einmal im Hinterkopf. Nun hatte Josua, aber so wie wir es in den Kapiteln 7 und 8 lesen, Ai erobert. Und Josua richtete den Altar wieder auf und am Ende des Kapitels 8, da lesen wir, dass er das ganze Gesetz, das komplette Gesetz vorlas und damit wieder neu aufrichtete. Und er hatte auch das Volk auf das Gesetz wieder ausgerichtet. Nicht nur aufgerichtet, sondern ausgerichtet. Es war wieder vor ihnen. Es war sichtbar, hörbar, wahrnehmbar. Und hier, im Kapitel 9, schließen wir dann an diese Begebenheiten an. Aber behalten wir auch eins im Sinn. Die letzte Predigt, die wir über Kapitel 7 und 8 gehört haben, hat im Grunde eins zum Thema. Es war das Gebet des Josua. Es war die Hinwendung des Josua zu Gott, die eine Lösung für Ai mit sich brachte. Nun, hier im Kapitel 9 bis Kapitel 11, da erfahren wir, dass Josua kurz nach diesem großen Erfolg Gott eben nicht mehr in allen Entscheidungen fragte, sondern eigenmächtig mit den Gibeonitern, einem weit größeren Volk als Ai, durch eine List der Gibeoniter wohlgemerkt, aber dennoch, dass er einen Bund mit ihnen einging. Und dann, wie es hier weiter heißt, lässt Gott dennoch die Eroberung des Landes gelingen, sodass Israel sich weiter ausbreitet und die Machtzentren im Norden und im Süden einnimmt. Nun, die Gibeoniter waren clevere Leute. Sie waren erschrocken von dem, wie Gott in ihr Land einzog und dachten sich eine List aus. Sie hatten sich verkleidet und alte Sachen angezogen. Die Ältesten, die sie wohl hatten, um den Anschein zu erwecken, aus einem fernen Land außerhalb des verheißenen Landes zu kommen. Sie hatten alte Speisen und alten Wein in alten Schläuchen mitgenommen, um in alledem so auszusehen, als würden sie eben nicht zu den Völkern des verheißenen Landes zählen. Nach kurzer Beurteilung, oder muss vielleicht noch klarer zu sagen, nach oberflächlicher Betrachtung, macht Josua mit ihnen einen Bund. Einen Bund des Friedens, in dem er den Gibeonitern verspricht, sie zu verschonen. Und so kam er in eine Zwickmühle. Eine Zwickmühle, wenn der Begriff bekannt ist, das ist eine Situation, aus der man nicht so einfach herauskommt, weil scheinbar jede Bewegung, die man macht, einen Verlust bedeutet. Einen Bund mit einem Volk, an dem man ja eigentlich den Bann vollziehen sollte, brachte entweder Gott gegen einen auf, oder man musste die Strafe befürchten, wenn man diesen Bund brach, den eben das Brechen eines Vertrages, eines Eides, eines Bundes mit sich brachte. Soweit vielleicht zu der Rahmenhandlung, ohne hier auf das Detail einzugehen. Wer näher daran interessiert ist, kann gerne heute im Laufe des Tages noch einmal in diesem Kapitel nachlesen, wie sich dies genau abspielte. Aber wir wollen uns heute auf diese drei Verse konzentrieren, die wir gelesen haben, und dabei drei Punkte betrachten. Zum einen noch einmal mit einem Blick auf den Eid herausarbeiten, wie wichtig Eide sind. Das ist heute noch einmal vergegenwärtigen. Und dann wollen wir schauen auf die Überschrift, auf das Thema die Ursachen von Krisen. Denn Josua hatte sich ja hier selbst eine Krise herbeigeführt. Und dann wollen wir schauen auf das Fundament des Sieges. Zunächst einmal werfen wir einen Blick auf die Wichtigkeit der Eide und lesen noch einmal die Verse 15 und 16. Und Josua machte Frieden mit den Gibeonitern und richtete einen Bund mit ihnen auf, dass sie am Leben bleiben sollten. Er garantierte ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten, dass er sie nicht angreift und sie nicht vernichtet. Und die Obersten der Gemeinde schworen ihnen. Aber nach drei Tagen, nachdem sie mit den Gibeonitern einen Bund gemacht hatten, da bekamen sie die Liste heraus. Da hörten sie, dass jene aus ihrer Nähe waren und unter ihnen wohnten, also in ihrer Nähe, in der Umgebung wohnten. Josua war reingefallen auf diese List. Aber nun hatte er einen Bund gemacht. Da stellt sich doch die Frage, was soll man denn mit einem Eid, mit einem Schwur machen, den man geleistet hat, obwohl man betrogen wurde? Was machen wir denn in einer solchen Situation? Ist er deshalb ungültig? Ist er dennoch gültig? Was gilt denn nun? Wir können uns auch die Frage stellen, wie kommt man denn nun aus einer solchen Zwickmühle heraus, wenn man keine Lösung kennt und keine Lösung nahe liegt? Das sind doch berechtigte Fragen und ich bin mir sicher, Josua hatte bestimmt noch mehr davon. Die Antworten sind aber ebenso verblüffend einfach. Erstens, und das kriegen wir klar gesagt, musste Josua den Bund halten, auch wenn er überlistet wurde. Der Bund ist also keineswegs ungültig, weil vielleicht die Entstehung nicht dem entspricht, was man sich erwartet hatte. Weil man vielleicht Tatsachen entdeckt, die man so nicht gerne akzeptieren mag. Jakob zum Beispiel hatte auch einmal nach seinem Bund mit Laban ein zweites Mal 7 Jahre für Laban arbeiten müssen, um die Frau zu bekommen, die er eigentlich wollte. Nach den ersten 7 Jahren musste er sich mit der Schwester seiner Wunschfrau abgeben und die Abmachung einhalten, die er mit Laban hatte. Danach bekam er auch Rahel zur Frau und musste allerdings noch einmal 7 Jahre für Laban arbeiten. Wir können uns also merken, dass sein Eid, so schwer er auch wiegt, dass man ihn halten muss. Wenn man einen Bund eingeht, muss man ihn halten, so schwer er auch wiegt. Und zweitens, zu der zweiten Frage, wie kommt man denn nun aus einer solchen Zwickmühle heraus? Was ist denn nun der Plan, den man dafür entwickeln kann? Auch hier ist die Antwort verblüffend einfach. Man kommt aus dieser Zwickmühle heraus durch das Eingreifen Gottes. Es entstehen auch im Laufe unseres Lebens für uns ja auch immer wieder einmal Situationen, in denen bestimmte Interessen gegeneinander stehen. Und es ist gar nicht so einfach, die richtige Entscheidung zu treffen. Das eine oder andere Mal gibt es sicher auch für uns in unserem Leben eine Zwickmühle, wo wir denken, dass egal, ob wir jetzt nach rechts oder nach links gehen, beides falsch ist. Und wir nur noch die Wahl haben zwischen Not und Elend. Und bei Eiden und Versprechen, da ist es dann besonders knifflig, weil wir auch mit der Bestrafung Gottes rechnen müssen. Manchmal wird diese Bestrafung Gottes auch an Stellen in der Bibel als Fluch Gottes bezeichnet. Auf jeden Fall ist es dann Gott selbst, der sich darum kümmert, uns zu strafen. Andersherum ist es aber auch Gott selbst, der den Ausweg kennt und uns dorthin führt. Als David den dummen Nabal und seine Familie ausrotten wollte, da war es die Frau des Nabal, Abigail, die weise genug war, einen Ausweg zu finden. Der Ausweg lag nicht in dem Plan von David, sondern es war Abigail, die Initiative ergriff und eine Lösung in diesem Problem schaffte. Heutzutage haben wir zwar den Blick darauf verloren und wir neigen dazu, manchmal mit ganz geringer oder mit gar keiner Geduld in solchen Situationen über Gott nachzudenken. Und wir vergessen manchmal, dass Gott eben oftmals langsam handelt und viele Jahre vergehen, bis eine Lösung geschaffen wird. Manchmal geht es sehr schnell. Aber manchmal, da dauert es eben Jahre. Und wir können doch auch leicht aus vielen Stellen der Bibel ableiten, dass Langmut und Sanftheit gute Wegbegleiter für diese Strecke sind. Dass wenn wir auf die Lösung warten, die Gott uns schafft, Langmut, Geduld, Sanftheit, eben nicht gleich auszurasten, wenn mal etwas nicht so läuft, wie wir es haben, uns gut stehen auf diesem Weg. Schauen wir auf Jesus, der in seinem Leben langmütig war, sanft war. Was ihn nicht zu Falschheit oder Lüge oder Sünden geführt hat, sondern ihn zu Geduld darauf zu warten, was Gott für ihn vorbereitet hat. Das ist auch in unserem Leben. Wenn wir auf den Vater schauen, ist die Lösung manchmal eben nur dann zu finden, wenn wir lange darauf vertrauen. Wir dürfen aber eins nicht machen. Wir dürfen diese Sanftmut und diese Geduld auf keinen Fall mit Lauheit verwechseln. Die zum Beispiel der Gemeinde in Laodicea zum Verhängnis wurde. Wenn man nicht mehr heiß und nicht mehr kalt ist, wenn man sein Herz für Gott verliert und es in das Tarnkleid der Langmut und der Sanftmut kleidet, auch dann ist es keine wahre Geduld und Warten auf das, was Gott als Lösung schafft für uns, sondern dann ist es schlicht und einfach verhängnisvolle Lauheit, Gleichgültigkeit, Ignoranz. So können wir zusammenfassen, dass man Versprechen und seine Eide einhalten muss, dass man dazu stehen muss, auch wenn es zum eigenen Nachteil ist. Und genauso wissen wir, dass die Rettung von Gott kommt, dass wir sie von Gott erwarten können und dass wir, auch wenn es manchmal lang dauert, weiter auf ihn vertrauen können. Vielleicht kann ich an der Stelle auch einmal sagen, dass wir auch lernen können, dass wir vorsichtig sein sollten mit Eiden, mit Versprechen und mit Bünden, die wir eingehen. Zu leicht hat man sich zu irgendetwas verpflichtet, in einem schnellen Moment und denkt, es wäre gut. Aber denkt daran, dass ihr zu eurem Versprechen, zu den Eiden, die ihr leistet, auch stehen müsst. Denkt vorher darüber nach. um dann wirklich zu wissen, was er tut. Und wir lernen im Folgenden auch darüber, dass es auch Ursachen gibt, warum und wie dieser Eid, dieser Bund, den Josua hier einging, wie er doch schief ging und was er falsch gemacht hat. Also es gibt durchaus einige Ansätze, wie man es vermeiden kann, dass man in diese Fallen tappt. Nun kommen wir noch einmal zurück und betrachten die Ursachen der Krisen, also den zweiten Punkt, und wollen dazu in unserem Predigttext den Vers 14 noch einmal lesen. Dort heißt es, da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, also von ihrer Speise, also von der Speise der Gibeoniter, das war die Speise, die extra Alpha, trockenes Brot, den Wein, den sie dabei hatten, in den alten Schläuchen. Also die Männer Israels nahmen die Speise der Gibeoniter, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Auch wenn das Buch Josua gemeinhin als das große Werk, das große Buch des Sieges gilt, gibt es hier eine Krise. Und wir haben in der Vergangenheit ja auch einige Krisen schon gehört. Ich hatte es kurz erwähnt, Achan, der von dem Gebannten nahm. Die Überheblichkeit bei der Einnahme von Ai, nur wenige Soldaten auszusenden. Und nachher in Kapitel 18, wir haben das noch nicht betrachtet, da wird sogar über Israel von einer Lässigkeit, von einer Nachlässigkeit, von dieser Lauheit vielleicht auch, bei der Einnahme der Länder geredet. Schon während sie Volk für Volk eroberten, wurden sie im Laufe der Zeit lässig, nachlässig, ließen es dahinlaufen. Und bei der Einnahme hier der südlichen Ländereien, da kam ein neues Problem hinzu. War nicht Josua eigentlich das Idealbild des Menschen, der immer betet bis hierher? War er nicht derjenige, der sich bisher immer, aber auch wirklich immer auf Gott verlassen hatte? Wenn wir die ersten 8 Kapitel des Buches Josua lesen, dann könnten wir fast glauben, dass er das Idealbild des Beters ist. Haben wir nicht in der letzten Predigt gehört, dass er sich bei den Problemen in Ai gleich zu Gott wandte und zu ihm flehte? Ist das nicht die ideale Basis zum Verkündigen eines hohen Vorbilds? Liebe Gemeinde, die Bibel ist wahrhaft ein Buch, das keinen Menschen zum Idol herauflobt. Kein Mensch wird so positiv dargestellt, dass man keinen Fehler an ihm findet. Kein Mensch ist ohne Sünde. Selbst die von Gott eingesetzten und gesegneten Führer Israels begehen die einfachsten und die größten Sünden. Kein Mensch kann von sich behaupten, alles so zu machen, dass Gott zufrieden sein muss. Und Josua hatte so viel richtig gemacht. Er war der positive Beobachter, der das Land, das sie erobern sollten, mit den Augen Gottes beurteilte. Er durfte über den Jordan gehen. Er gewann alle Schlachten, die vor ihm lagen. Er war ein Glaubensmann, ein Priester, ein Kriegsmann. Er hörte auf Gott, er betete und liebte Gott über alles. Er breitete das Gesetz Gottes aus und mahnte das Volk, es einzuhalten. Nur ein Kapitel zuvor haben wir gelesen, dass er das ganze Gesetz vorlas. Welch eine Mühe, wie lange muss es gedauert haben? Und wie gut passt dies zu den Aussagen in Josua Kapitel 1, Vers 8, dass Josua dann Erfolg haben wird, wenn das Gesetz Tag und Nacht in seinem Munde sei. Aber auch dieser Mann, der das Land an der Spitze Israels einnehmen durfte, brauchte nur Tage, um von all seinen Prinzipien abzurücken und sein Vertrauen in Gott gegen Eigenmächtigkeit einzutauschen. Da nahmen die Männer Israels von der Speise der Gibeoniter, fragten aber den Mund des Herrn nicht. Nur durch die Beurteilung dessen, was das Auge sah und was der Mund schmeckte, und durch die Lügengeschichten, die sie in ihren Ohren hören, wurde Josua verführt und fiel darauf rein. Im Übrigen ist unser lieber Josua an dieser Stelle durchaus in guter Gesellschaft. Achan, wir wollen ihn nicht überstrapazieren. Wisst ihr, was er sagte, als er gefragt wurde, warum er denn von dem gebannten Namen, der mag kein Kapitel 7, Vers 21 aufschlagen, ist nicht weit entfernt. Er sagt, ich sah unter dem Raub einen köstlichen babylonischen Mantel. Wow, beeindruckend für das Auge. Und 200 Schekel, echter Reichtum. Und eine goldene Zunge, 50 Schekel schwer. Dessen gelüstete mich. Und ich nahm es. Und siehe, es ist mitten in meiner Hütte in die Erde vergraben und das Silber darunter. Na gut, was er damit gemacht hat, interessiert uns nicht. Aber wie er verführt wurde, das interessiert uns. Ich sah es. Es gelüstete mich. Es war schön, es war reich, es war interessant. All das wollte ich haben. Genau das gleiche Prinzip und in dieser Gesellschaft können wir Adam und Eva, wenn wir wollen, genau so einreihen. 1. Mose 3, Vers 6. Jeder kennt diesen Vers. Heißt es doch, dass das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Lecker, lecker. Das ist gute Speise. Das ist eine Lust für unsere Augen ist. Ein wertvoller Baum war. Dass er klug macht. Gute Gesellschaft für Josua. Vielleicht andersrum, vielleicht war es nicht das Brot, das für ihn attraktiv war. Aber es ist doch klar, wenn einer zu dir kommt mit dem alten, schimmeligen Brot, wenn der Wein schon stinkt, wenn man das Fass nur aufmacht, die Kleider zerrottet, zermottet, es ist doch klar, dass der nicht gerade von um die Ecke kommt. Wir würden doch sofort, wenn er hier im Raum sitzt, wissen, der passt nicht zu uns. Jeder hat seine Kleider heute frisch aus dem Schrank genommen, aber einer, der mit ollen Klamotten hier rumrennt, ist doch logisch, dass der vielleicht draußen geschlafen hat. Und wenn er sich hier hinstellt und uns erklärt, dass er auf der Straße geschlafen hat, liegt uns doch nah. Warum sollen wir das in Frage stellen? Und ich meine nicht damit, dass wir alles in Frage stellen sollen, sondern ich meine, dass Josua hier etwas in Frage hätte stellen sollen. Alles, was er von Gott gehört hatte, war irgendwie bei ihm ziemlich schnell in Vergessenheit geraten und spielte keine Rolle mehr. Vielleicht haben wir ja manchmal auch diese Erfahrung gemacht, wie leicht wir verführbar sind, wenn wir gerade denken, wir seien es nicht. Hatte nicht Josua vorher noch das ganze Gesetz dem Volk vermittelt? Vielleicht fühlte er sich zu sicher. Aber wenn er wirklich das ganze Gesetz gelesen hatte, dann hatte er auch sicher gelesen, dass er als eingesetzter Priester eben nicht auf seine Sinne vertrauen sollte, sondern Urim und Tummim befragen sollte. Wir haben davon gelesen heute einen Begriff oder zwei Worte, die eigentlich in unserem Sprachgebrauch nicht vorkommen. Wer hat schon jemals über Urim und Tummim geredet? Und es ist auch gar nicht so leicht, darüber zu reden, denn man weiß gar nicht genau, was diese Urim und Tummim waren. Übersetzt heißen diese zwei Begriffe im Übrigen Licht und Recht oder Licht und Vollkommenheit, wenn man das so nehmen will. Was steht nun dahinter? Urim und Tummim, darüber haben wir heute bei der Einsetzung, bei der Einkleidung des Priesters in 2. Mose 28 gelesen. In einem wirklich prächtigen Brustbeutel, den der Priester vor sich trug, darin waren Urim und Tummim. Man hat sich viel gefragt, was es denn sei, ob es Stäbchen waren oder ob es sowas wie Würfel, so Steinchen waren, mit denen man den Willen und die Weisung Gottes interpretieren konnte. Aber man weiß es nicht. Und es nützt auch nichts, darüber zu spekulieren und schon gar nicht die Idee zu entwickeln, irgendetwas nachmachen zu wollen. Wir wissen nämlich, dass dieser Dienst, dass die Aufgabe, den Willen für den Weg Gottes zu erfragen, eben ein Dienst für den Hohepriester des Alten Bundes war. Nun leben wir im Neuen Bund und dementsprechend gibt es heute auch kein Urim und kein Tummim mehr. In der letzten Predigt haben wir sehr neutestamentlich den Fokus auf das Gebet gelegt und gesagt, dass Josua sich an Gott wendete in einem Gebet, und wir lesen auch davon. Aber im Grunde, wenn wir diese Stelle aus dem 4. Buch Mose noch einmal zu Rate ziehen, die wir heute gelesen haben, da sollte eben Josua, als er sein Volk durch das Land führte, auch immer diese Urim und Tummim aus seinem Beutel befragen. Er sollte beten und er sollte diese Urim und Tummim benutzen. Vielleicht hat der ein oder andere, der diese Weisung schon kennt, auch in der letzten Predigt, mal kurz daran gedacht und hat gesagt, ja, das wäre eigentlich der Weg, den Josua noch gehen sollte. Hier erfahren wir definitiv, dass er keines von beidem benutzte. Er betete nicht Gott zu Gott, um zu fragen, und er ignorierte die Anweisung, Urim und Tummim bei der Eroberung Israels zu befragen. In der Zeit Josuas gehörte das dazu. Wir wissen auch, dass nachher irgendwann mal eine Zeit kam, dass Urim und Tummim tatsächlich verschwanden. Aus 1. Samuel 28, Vers 6 kann man wohl ableiten, dass dort zum letzten Mal diese Steine oder Stäbchen oder was auch immer es war, befragt wurden. Und aus Esra 2, im Vers 63, in dem es heißt, dass man darauf wartet, dass endlich wieder ein Priester kommt, der Urim und Tummim einsetzt, kann man leicht nachvollziehen, dass sie irgendwann einmal komplett untergingen und auch nicht mehr benutzt wurden. Und dass man im Grunde wieder Sehnsucht hatte nach dieser Art der Weisung. Josua selbst hatte gerade das Gesetz gelesen, und er muss auch diese Stellen gelesen haben, über die wir hier sprechen, aber er ignorierte sie. So schnell hatte er Gottes Wort verlassen. Ganz wichtig für uns ist einmal, dass wir weder dem Gebet, wie wir es vielleicht an manchen Stellen auch mal manchmal tun könnten, noch irgendwelchen Gegenständen oder vielleicht sogar diesen Urim und Tummim irgendeine magische Bedeutung zumessen. Dass wir sowas sagen, ja, wenn wir die hätten, dann könnten wir den Weg Gottes ja irgendwie ableiten. Oder dass wir auf eine Idee kommen, dass wir sagen, wenn man ein bestimmtes Gebet in einer exakten Weise so und so gebraucht, dann muss ja dies und das herauskommen. Dass wir sozusagen einer dieser Glaubenstaten ihrer Form nach eine Wirkung zuschreiben. Davor sollten wir uns hüten. Und manchmal, wenn man über irgendwelche Praktiken des Alten Testaments nachdenkt, dann sollten wir uns auch daran erinnern, dass es eben nicht die Praxis selbst war, die irgendwo zum Ziel führte, sondern dass es Gott selbst war, der uns führt. Wenn man sich von diesen Gefühlen oder von diesen Praktiken leiten lässt, landet man letzten Endes irgendwann mal in esoterischen Gefilden, die einem dann das Vertrauen darauf vorspiegeln, dass man durch irgendwelche Riten, Praktiken, Aufsagen von Worten in irgendeiner Art und Weise das Weltgeschehen beeinflussen kann. Als Christen heute wissen wir, dass wir über das Gebet mit Gott reden können und zufrieden in seinem Namen zu Gott reden können, weil wir sein Opfer verstanden haben. Wir wissen, dass wir heute uns ganz auf das Gebet verlassen dürfen, wenn wir an Punkte kommen, wenn wir uns Fragen stellen und keine Antworten dafür haben. Wir brauchen keine sonstigen Praktiken mehr, aber auch dieses Gebet ist in großer Gefahr. Denn wir sollten uns vergegenwärtigen, dass nur ein Gebet im Namen Jesu wahrhaft ein Gebet ist, das Gott gefällt. Ein Gebet, das versteht, dass Jesus Christus selbst das einmalige und endgültige Opfer ist, dass er selbst der einzige Heiland ist, zu dem wir rufen können. Die Würfel, die Steine, Stäbchen oder was auch immer, sie sind ein für allemal auf Golgatha gefallen. Sie sind ein für allemal beendet. Und nur ein Gebet ist das Gebet, das Gott erhört. Das ist das Gebet, in dem der gekreuzigte Christus regiert. Und es ist ein wohlklingendes Gebet vor Gott. Josua hatte jedenfalls beides vergessen. Beten und seine Urim und Tummim befragen. Die Ursache dieser Krise war ihm seine Arroganz, seine Eigenmächtigkeit, seine Überheblichkeit. Er dachte, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Und er sieht hier, liebe Geschwister, ganz schlecht aus. Und das daraus folgende Schlamassel hat er selbst zu verantworten. Nun wollen wir aber zur Lösung kommen. Und zum dritten Punkt für heute, zum letzten Punkt. Was ist eigentlich das Fundament des Sieges? Wie wird denn hier eine Lösung geschaffen? Zum einen gab es ja eine Notlösung für die Gibeoniter und für den Bund, den Josua aufgerichtet hatte. Denn Josua machte die Gibeoniter, wie es hier heißt in dem Text, zu Wasserschöpfern und zu Holzhauern. Können wir uns darunter was vorstellen? Vermutlich eher nicht. Man muss wissen, was hinter diesem Begriff steht. Man kann daraus ableiten, dass die Gibeoniter beim Tempeldienst die ganzen Zulieferer und Hilfsdienste für die Opfer erledigen mussten. Denn man brauchte dort sehr viel Holz für die Brandopfer und man brauchte sehr viel Wasser und sonstige kleinen Beigaben. Und dieses Bild, Wasserschöpfer und Holzhauer, steht letzten Endes dafür, dass die Gibeoniter zu den Dienern des Tempels wurden. Und unbeeindruckt von Josuas Notlösung, es ist doch Gott selbst, der in das Geschehen eingreift und Josua auch zusichert, dass er dieses Land einnehmen kann, auch wenn die Gibeoniter jetzt in seinem Reich oder unter dem Volk Israel leben. Wer mag, kann mit mir gerne noch einmal in Kapitel 10 den 8. Vers lesen. Dort heißt es, der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Niemand von ihnen wird vor dir bestehen können. Was auch immer du tust, Josua, wo auch immer du versuchst, meine Pläne zu unterlaufen, wo auch immer deine Eigenmächtigkeit meine Pläne durchkreuzt, ich werde sie in deine Hand geben. Niemand, keines dieser Völker wird vor dir bestehen können. Dann kommt eine Passage in dem 10. Kapitel, ich will das hier einmal herausgreifen, in dem Gott auf bestimmte Art und Weise diese Völker aus ihrem Land treibt. Einmal heißt es in Vers 10, der Herr erschreckte sie, er sandte Schrecken unter sie. Wir würden heute das Wort Schrecken so nicht mehr benutzen, sondern wir würden von Panik reden. Wir würden davon reden, dass jemand nicht mehr weiß, was er tut, dass er in Panik gerät. Gott ließ Steine regnen, wie es in Vers 11 von Kapitel 10 heißt. Hagelnde Steine vom Himmel. Und Gott ließ sogar die Sonne stillstehen. Alles in allem kann Josua selbst am Ende nur sagen, der Herr kämpfte für Israel. Gott selbst hat das Regime übernommen. In Vers 19, 10. Kapitel, da bekräftigt es Josua noch einmal. Und er sagt, Gott selbst hat die Völker in unsere Hand gegeben. Und nur deshalb konnte er sie verfolgen, nur deshalb konnte er sie jagen und nur deshalb konnte er den Bann an ihnen vollziehen. Gott hat in dieser Situation die ganze Zeit selbst die Herrschaft behalten und hat Israel selbst in das Land geführt. Wieder einmal bekommen wir an dieser Stelle einen klaren Hinweis darauf, dass Gott sein Volk souverän führt. Dass eben nicht der Mensch in seinem Plan Gottes Plan verändert. Gott selbst bleibt und ist souverän. Vergessen wir heute auch nicht, dass Josua wie alle anderen Glaubensbilder auch sündhaft war. Und er selbst auch einen Erlöser brauchte. Ohne das Opfer Jesu würde Josua auch bei allem Segen und bei allen Siegen nicht die Herrlichkeit haben, die jemand vor Gott haben muss, um vor ihm angenehm zu sein. Vielleicht können wir heute auch lernen an diesem Tag, dass wir uns vor Eiden hüten sollten, denn sie verkomplizieren unser Leben sehr. Und vor allem vor Eiden, die wir eben nur auf dem begründen, was wir sehen. Schauen wir immer darauf, was Gottes Wort an Anweisungen und an Plänen für unser Leben gibt. Und achten wir darauf mehr als auf alles, was uns augenscheinlich vor Augen steht. Amen.